Zur Sendereihe Spiritualität heißt Sie, verehrte Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Peter Eisert, herzlich willkommen. Ich freue mich nun, Pfarrer Fritz May aus Langenfeld bei Köln begrüßen zu dürfen. Pfarrer Fritz May verdanken wir sehr viele Betrachtungen und Gebetsstunden hier bei Radio Horeb. Er ist immerhin seit 2001 bei Radio Horeb auf Sendung. Seit 1995, also seit 20 Jahren, ist er Priester und seit 17 Jahren Lehrer an zwei erzbischöflichen Mädchenrealschulen mit insgesamt 1200 Kindern. Er unterhält eine eigene, vielseitige Website. Dort finden Sie viele seiner weiteren Tätigkeiten wie Exerzitien, Wallfahrten, Betrachtungen zum Rosenkranz und anderes. Schauen Sie gern mal rein, die Adresse schule-des-glaubens.de. Ich wiederhole, schule-des-glaubens.de. Nun aber zur heutigen Sendung. Pfarrer Fritz May spricht über 100 Jahre Herz Jesu Weihe Deutschlands. Pfarrer Fritz May, Sie haben das Wort.
Danke, vergelt's Gott. Grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim. Meine Lieben, in der Vorbereitung auf diesen Tag, das ist einfach so dieses Berührtsein, mit welcher Ernsthaftigkeit die Bischöfe damals geschrieben haben und mit welcher Ernsthaftigkeit es tatsächlich immer noch ist. Es ist nicht alt, es ist nicht etwas, was damals die Vorfahren gemacht haben. Wenn ich das in den großen Rahmen stecke, nämlich diese Weltweihe an das Herz Jesu, das hat nämlich dann 1899 der Heilige Vater ja gemacht, die ganze Welt dem Herzen Jesu geweiht. Und dann 1915 haben die deutschen Bischöfe mit der deutschen Kirche diese Weihe erneuert für Deutschland. Und Johannes Paul II. Hat es 1999 auch gemacht. Was geht dem voraus? Dem voraus geht die sogenannte Herz-Jesu-Verehrung. Und mein Wunsch, meine Sehnsucht ist es, heute eben durch diesen Vortrag, durch diesen Beitrag, einfach, dass wir spüren, dass wir wahrnehmen, die Herz-Jesu-Verehrung ist nicht eine Frömmigkeitsform von einer Sondergruppe irgendwie am Rande der Kirche. Nein, 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 nein. Sondern auch, ich möchte es auch wirklich belegen mit wunderbaren Worten und Begründungen von unseren Päpsten, dass es nämlich etwas ist, was wirklich das Herz betrifft und dass es auch nicht etwas ist, was erst in der Neuzeit begründet wurde. In der Enzyklika Haurietis Aquas von Pius XII., das ist zur 100-Jahr-Feier der Einführung des Herz-Jesu-Festes von 1856, eben halt 1956, da gibt er eine Übersicht über die, man könnte sagen, die historische Genese und die alttestamentliche, neutestamentliche, frühchristliche Begründung bzw. Wurzeln und Ursprünge der sogenannten Herz-Jesu-Verehrung. Aber ich wehre mich irgendwie dagegen, gegen dieses Wort, denn es ist ja nichts anderes als die Liebe des Vaters. Es ist doch der Vater. Denn was ist denn im Herzen Jesu? Im Herzen Jesu ist doch der Vater. Und das hat Johannes Paul II. So wunderbar geschrieben. Er sagt da, bei seinem Wort eben 1999, die Verehrung des Herzens Christi, der universale Sitz der Gemeinschaft mit Gott Vater, der Sitz des Heiligen Geistes, neigt zu einer Festigung unserer Bande mit der heiligen Dreifaltigkeit. Mein Lieben, dieses Wort, man könnte jetzt ausmachen, eine halbe Stunde das verkosten und das schmecken und das spüren, wo wir da sind. Wir sind im Herzen Gottes. Der universale Sitz der Gemeinschaft mit Gott Vater. Der Sitz des Heiligen Geistes. Das Herz Jesu. Und das ist, was ich mir wünsche. Wenn man mit dem Hintergrund auf das, was die Bischöfe damals geschrieben haben, dass wir darauf schauen und mit dem Herzen hinhören. Denn am 19. Dezember gab es in Köln, eben halt hier bei uns, in der Diözese Köln, ein Hirtenschreiben der Erzbischöfle und Bischöfe Deutschlands an die Kirche, an die deutsche Kirche. Und davon möchte ich Ihnen Teile vorlesen. Darum kommt es nämlich zu dem Tag heute und auch zu diesem Beitrag, nämlich dass eben dann die Weihe Deutschlands an dem Fest der Taufe des Herrn, das war damals der 10. Januar, also gestern, aber das liturgische Fest heute, also praktisch genau jetzt, vor 100 Jahren dann die ganze deutsche Kirche sich erneut dem Herzen Jesu geweiht hat. Und diese Worte möchte ich Ihnen im ersten Teil vortragen, um dann im zweiten Teil einfach nochmal hineinzukommen, einfach in diese Spiritualität, in das Herzinnere. Aber erstmal die Worte von diesem Bischofswort. Geliebte Diözesanen, schreiben da die Bischöfe, wir haben Weihnachten gefeiert, wie noch nie im Leben, Weihnachten im Weltkrieg. Ernst und Wehe reich, aber auch reich an Gnade, Segen und übernatürlicher Freude. Der Krieg war eine strenge Adventsschule. Er hat uns und unser Volk dem Heiland näher gebracht. Je furchtbarer die Kriegsgewitter sich über unserem Vaterland zusammenzogen, umso heller ließ nach einem schönen Wort des Apostels jener Gott, der einst sprach, aus Finsternis soll leuchten das Licht, in uns aufleuchten, die strahlende Erkenntnis von der Gottesherrlichkeit auf dem Angesichte Jesu Christi. 2 Korinther 4, 6. Wie ein Sturmwind fuhr der Krieg hinein in die kalten Nebel und die bösen Dünste des Unglaubens und der Zweifelsucht und die ungesunde Atmosphäre einer unchristlichen Überkultur. Das ist vor 100 Jahren geschrieben. Das deutsche Volk besann sich wieder auf sich selbst. Der Glaube trat wieder in sein Recht. Die Seele schlug ihr Auge auf und erkannte den Herrn. Wir sahen seine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Johannes 1, 14. Folgend dem Zug der Gnade, folgend der Stimme seiner Hirten und der Mahnung seines gottesfürchtigen Kaisers, zog das Volk in die Kirchen und fand dort den Heiland. Viele fanden ihn wieder, die weit von ihm abgeirrt waren. In schicksalsschweren Stunden brach die Erkenntnis durch, dass er allein der Heilige, er allein der Herr, er allein der Allerhöchste sei. Wir hörten ihn ernst und tröstlich zu uns sagen, wenn ihr höret von Kriegen und Kriegsgerüchten, erschrecket nicht, denn solches muss geschehen. Markus 13, 7. Er wandelte als barmherziger Samariter über die blutgetränkten Schlachtfelder und durch die Lazarette, tröstete die Verwundeten, segnete die Sterbenden und sprach den Pflegern und Pflegerinnen, was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, tut ihr mir. Matthäus 25, 40. Er kehrte ein in den kramgebeugten Eltern, bei den Witwen und Waisen, mit dem gebrochenen Herzen und sprach zu ihnen, weinet nicht, tröstet sie, wie nur er trösten kann. Er hat uns alle aufgerichtet, wenn der Mut uns singen wollte. Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Er hat überall Quellen des Erbarmens erschlossen, die sich verneigten zu einem machtvollen Strome der Liebe und des Wohltuns neben dem Blutstrome des Krieges. So haben diese schwere Zeiten uns dem Heiland näher gebracht. Wir durften uns der besonderen Erbarmungen seines göttlichen Herzens erfreuen und vernahmen durch all den Kriegslärm hindurch dieses Herzens stilles, liebreiches, seelensuchendes Pochen. Ihm verdanken wir diese Heilsfrüchte. Ihm verdanken wir die herrlichen Erfolge und Siege, mit denen der Himmel unsere Waffen gesegnet hat. Zur Wahrheit ist geworden an uns das Wort des großen Papstes Leo des 13. in seinem Rundschreiben vom 25. Mai 1899, mit dem er die Weihe der ganzen Welt an das göttliche Herz Jesu ankündigte. Als die Kirche in den ersten Zeiten unter dem Joche der Cäsaren schmachtete, erschien am Himmel dem jugendlichen Kaiser Konstantin das Kreuz als Vorzeichen baldigen herrlichen Sieges. Vor unseren Augen steht ein anderes, glückverheißendes Zeichen. Das hochheilige Herz Jesu, vom Kreuz überragt, hält strahlend mitten in Flammen. Dieses Zeichen, das bisher sich uns als Zeichen des Heils bewährt hat, möchten wir euch, Geliebte, mitgeben. Euch für den Eintritt in das Jahr 1915, das von seinem Vorgänger die blutige Erbschaft des Krieges übernehmen muss. Wir tun es in der Überzeugung, dass uns nichts unsere erste und wichtigste Pflicht in diesem Weltkriege mehr zum Bewusstsein bringen und mehr erleichtern kann, als der liebevolle, willensstarke Anschluss an das heiligste Herz Jesu. Welches ist diese Hauptaufgabe? Und wir antworten ohne Zögern: Buße und Sühne. Der Krieg ist ein Strafgericht für alle Völker, die von ihm betroffen werden, daher ein lauter Ruf zur Buße und Sühne. Kriegszeit ist Bußzeit. Wehe dem Volk, das nicht einmal mehr diese furchtbare Zuchtmeister der Buße bringen kann. Es ist reif für den Untergang und ihm würde auch der Sieg zur Niederlage. Der Krieg schlägt das Schuldbuch der Völker auf vor aller Welt und trägt das Ereignis seiner Abrechnung ein mit Menschenblut. Wir wollen uns nicht in die Schuldbücher der anderen Völker vertiefen, sondern in unser eigenes. Wollen nicht das Gewissen unserer Feinde erforschen, sondern das unsrige. Der Krieg hat auch bei uns schwere Schuld aufgedeckt. Unser Volk hat selbst sein Urteil sehr deutlich dahin ausgesprochen. So konnte es nicht weitergehen. Wie oft haben wir Bischöfe in der Not unseres Herzens laut Klage erhoben über den Niedergang des religiösen und sittlichen Lebens. Nun hat der Krieg die Religion wieder in ihr Recht eingesetzt und mit Feuer und Eisen der Menschheit die Gebote Gottes wieder eingeschärft. Welch schmachvolle, wegwerfende Behandlung, Entwertung, Verhöhnung hatte die Religion sich öffentlich gefallen lassen müssen. Nein, haben wir uns gefallen lassen. In unserer Schwäche und Feigheit. Das ist unsere Schuld, unsere größte Schuld. Mein Lieben, diesen Satz möchte ich gerne nochmal vorlesen, denn das ist das so Bewegende, Berührende an dem Wort der Bischöfe. Auch wenn die Sprache jetzt eben halt die Sprache von vor 100 Jahren ist. Ich denke darüber, das können wir eben aus unserer Sicht heute so auch sehen. Aber dieses Wort, wenn man spürt, was dahinter steckt, so eine Scham, wenn die dann die Bischöfe schreiben, welch schmachvolle, wegwerfende Behandlung, Entwertung, Verhöhnung hatte die Religion sich öffentlich gefallen lassen müssen. Und dann sagen sie, nein, haben wir uns gefallen lassen. Da dieser Punkt, der hat mich sehr berührt. In unserer Schwäche und Feigheit, das ist unsere Schuld. Unsere größte Schuld. Und weiter schreiben sie, im Gottesgericht des Krieges ist offenbar geworden, dass gewisse Laster am Mark eines Volkes zehren, sodass in der Not seine Kraft versiegt und es zusammenbricht. Aber mit tiefster Beschämung müssen wir bekennen, wir haben es geschehen lassen. Da schon wieder. Wir haben es geschehen lassen, dass eben jene Laster in bedenklichem Grad auch in unser Volk eingeschleppt, dass auch bei uns die Ehe entweiht und um ihren Kindersegen gebracht wurde, unsere Schuld, unsere große Schuld. Es hat sich gezeigt in diesem Kriege, dass eine Nation nicht furchtbarer geschädigt werden kann, als wenn man ihr die religiöse Lebensader unterbindet. Aber leider, derartige Bestrebungen sind auch uns nicht ganz fremd geblieben. Unheimliche Kräfte arbeiteten auch bei uns auf eine Trennung von Staat und Kirche hin, auf möglichste Ausschaltung christlichen Geistes und christlicher Grundsätze aus der Jugenderziehung aus. Aus der Jugenderziehung, aus dem öffentlichen und sozialen Leben. Ihr Ideal ist ein Höchstmaß von Freiheit, auch für die gefährlichsten Zeitströmungen. Aber Ängste, Einschränkung und Bevormundung der Kirche und der religiösen Lebensregung. Unsere Schuld, unsere größte Schuld. Schon wieder sagen die das. Der Krieg hat vor sein Gericht geladen, die moderne, widerchristliche, religionslose Geisteskultur und hat ihren Unwert, ihre Hohlheit und Haltlosigkeit, ihre Schuldhaftigkeit aufgedeckt. Aber auch in unser Vaterland war diese Kultur schon bedenklich weit eingedrungen. Eine ihrem ganzen Wesen nach unchristliche, undeutsche und ungesunde Überkultur mit ihrem äußeren Firnis und ihrer inneren Fäulnis, mit ihrer rohen Geldsucht und Genusssucht, mit ihrem ebenso anmaßenden wie lächerlichen Übermenschentum, mit ihrem ehrlosen Nachäffen einer fremdländischen, verseuchten Literatur und Kunst und auch der schändlichsten Auswüchse der Frauenmode. Das ist unseres Volkes und daher unsere große und größte Schuld. Sie fordert Buße und Sühne. Unsere Soldaten haben sofort aus dem Kriegsruf den Bußruf herausgehört. Daher war ihr erster Gang zum Beichtstuhl. Ihr gutes Beispiel hat Nachahmung gefunden in allen Schichten des Volkes. Die öffentliche Meinung ist umgeschlagen. Es weht ein anderer Geist durch die deutschen Gauen als noch vor wenigen Monaten. Aber es wäre eine verhängnisvolle Täuschung zu meinen, nun sei alle Schuld getilgt und das deutsche Volk mit einem Male zu einem neuen, besseren Leben wiedergeboren. Langjährige Schuld sühnt nicht kurze Reue. Wahre Reue tilgt die Schuld, aber nicht auch jede Strafe. Eines ganzen Volkes Schuld sühnt auch nur des ganzen Volkes ernste Buße und gründliche Umkehr. Darum rufen eure Bischöfe mit vereinter Stimme euch alle auf zu einer gemeinsamen, entschiedenen Sühnetat am Sonntag nach dem Fest der Erscheinung des Herrn, den 10. Januar. An alle ergeht unser Ruf, ganz besonders aber an die Männer und Jünglinge, denn sie müssen wie im Felde so auch hier in erster Linie einstehen für Volk und Vaterland. Wir werden auch unsere Soldaten im Felde benachrichtigen und zur Teilnahme einladen, soweit ihnen möglich. Wir wollen vor allem uns selber entsühnen und heiligen durch andächtigen Empfang der heiligen Sakramente. Dann wollen wir an den drei voraufgehenden Tagen in gemeinsamen Gottesdiensten dem göttlichen Herzen unseres Erlösers und durch dieses dem dreieinigen Gott feierliche Abbitte leisten, vor allem für unsere eigenen Sünden, für unsere Nachlässigkeit im Dienste Gottes, für unsere Schwäche und Feigheit, für unsere Lauheit und Halbheit. Dann für die Schuld des ganzen Volkes, für so viel Lästerung und Leugnung der ewigen Wahrheit, für so schändliche Übertretung der ewigen Gebote Gottes, für so viele Verachtung der Gnade, für so viel Undank gegen die unendliche Erlöserliebe des Heilandes, für so viel Schädigung des Reiches Gottes. Die wollen mit dem Propheten Daniel zum Himmel rufen: Ach Herr, du großer und furchtbarer Gott, der du hältst den Bund und das Erbarmen denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, gottlos gehandelt und wir sind abgefallen von deinen Geboten und Rechten. Uns, o Herr, ziemt des Angesichtes Beschämung. Bei dir aber, dem Herrn, unserem Gott, ist Erbarmung und Verzeihung. Diese Abbitte aus so viel tausend reuigen, schmerzbewegten Herzen, wie wohlgefällig wird das göttliche Herz Jesu, das Herz des himmlischen Vaters, sie aufnehmen. So tragen wir ab an der Kriegsschuld unseres Volkes. So tun wir das Unsrige, um die Zeit der Heimsuchung abzukürzen, die Wiederkehr des Friedens zu beschleunigen, die Wiedergeburt unseres Volkes zur Wahrheit zu machen. Auf die Sühnetat folgt der Weiheakt. Ihr wisset, Geliebte, dass Papst Leo XIII. Am 11. Juni 1899 die ganze Welt dem heiligsten Herzen Jesu geweiht hat. Wir wollen zum Beginn des Jahres 1915 unsere Herzen, unsere Familien, unsere Gemeinden und Diözesen aufs Neue dem heiligsten Herzen Jesu weihen. Der Ernst und die Not der Zeit drängt uns dazu. In ganz Europa stehen die Völker in zwei Kriegslagern einander gegenüber. Schon flammt der Brand aus dem Abendland ins Morgenland hinüber. Es ist ein großer Wendepunkt der Weltgeschichte eingetreten. Auf blutiger Walzstatt entscheidet sich das Schicksal der Völker. Es leidet unter den Folgen des Krieges. Und fast ist kein Haus mehr, in dem nicht ein Toter beweint würde. Noch ist kein Ende abzusehen. Sicher ist nur so viel, dass noch viel Schweres uns bevorsteht. Da wollen wir doch alles tun, um aus der Zeit der Not eine Zeit der Gnade zu machen, durch engsten Anschluss an unseren Heiland und Erlöser. So sollen denn Kinder und Erwachsene, Männer und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, die daheim und die im Felde, Priester und Bischöfe, sich zu diesem feierlichen Weiheakt zusammenschließen. Wahrlich, dieser Anschluss an den Heiland wird uns Segen bringen und das Jahr 1915 zu einem Jahre des Heiles machen. Am Herzen des Heilandes werden unsere Herzen wieder gesunden und ihre Lebenspulse sich heben. Und diese Sehnsucht, das ist auch so, was mich dann berührt. Diese Sehnsucht, dass wir uns öffnen für die Liebe. Aber dazu gleich mehr. Aus seinem Herzen werden wir Kraft schöpfen zur Ertragung der Leiden und Wehen des Krieges, zu einem Leben strenger Entsagung, wie es in Kriegszeit Pflicht ist für jeden, zum Ausharren in Geduld und Gebet. Kraft, wenn nötig, auch Verluste und Niederlagen zu ertragen und den endgültigen Sieg, den Gott uns bald verleihen wolle. Ja, Kraft und Gnade, dass der Sieg uns nicht übermütig macht, dass wir nicht von den eigenen Siegen besiegt werden, sondern in demütigem Dank Gott die Ehre geben und nach Wiederkehr des Friedens auf den guten Wegen bleiben und vorwärts streben. Eingedenk des Wortes beim Propheten, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels, ich, der Herr, dein Gott, bin es, der dich lehrt, was frommt und dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst, so dass du Acht hättest auf meine Gebote. Werden würde wie ein Strom dein Friede und deine Gerechtigkeit wie des Meeres Wogen und zahlreich wie der Sand am Meere deine Nachkommenschaft. So gute Folgen erwarten wir für uns und das ganze Vaterland von den heiligen Übungen, zu denen wir euch dringend einladen. In dieser frohen Zuversicht weihen wir vor allem wir selbst, eure Oberhirtin im Geiste mit euch vereinigt, uns und unsere Diözesen, dem heiligsten Herzen Jesu. Wir befehlen in dieses göttliche Herz voll Liebe und Gnade euch alle und jeden Einzelnen von euch, denn ihr alle seid in unseren Herzen zum Mitsterben und Mitleben, vergleiche 2 Korinther 7,3. Unsere Soldaten, denen sich Tag und Nacht unsere Gedanken und Gebete zuwenden, den Witwen und Waisen des Krieges, auf denen wunde Herzen wir den Balsam göttlichen Trostes herabflehen. Unser teures Vaterland, dem in solcher Zeit unsere Herzen mit ganz besonderer Liebe und Treue zugetan sind. O Schwert des Herrn, wie lange noch willst du nicht rasten? Geh in deine Scheide, kühle dich ab und halte still, Jeremia 47,6. Jesus, du heiliges Gotteslamm, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, erbarme dich unser und schenke uns den Frieden. Heilige Jungfrau und Gottesmutter Maria, erflehe uns von deinem göttlichen Sohn Verzeihung, Gnade und Frieden. Amen. Und am Ende geben die noch die Anweisung, dass das Hirtenschreiben soll am 27. Dezember statt Predigt verlesen werden. Und dann eben das zum 10. Januar, also am 7., 8. und 9. an Triduum abgehalten werden möge, womöglich mit Predigt, mit Abendandacht oder mit mehrstündiger Anbetung. Vermehrt Beichtgelegenheit. Und dass dann am Sonntag, den 10. Januar, die Worte von Leo XIII., die feierliche Weihe, vorgenommen werden solle. Und dann haben die ganzen deutschen Bischöfe unterschrieben. Die Namen stehen auch drunter. Meine Lieben, was bedeutet das? Na, auch nochmals, ich sage einfach wirklich nochmals von der Sprache her, einiges, wo man denkt, ja, das ist einfach eine fremde Sprache. Aber was mich eben berührt, ist diese Schamhaftigkeit, dass die wirklich an ihrem Herzen, an ihr Herz schlagen, an ihr Brust schlagen und sagen, verzeih, durch unsere Schuld, durch unsere große Schuld. Und ich möchte das gerne deuten, nicht, dass wir sagen, dass die Bischöfe jetzt sagen, so, jetzt hilft nur noch beten. Und genau das kann es ja nicht sein. Dann kommt ja wieder so ein Automatismus, dass man meint, die Not hilft beten oder lehrt beten. Das kann doch nicht sein. Mir ist das zu wenig. Denn ich habe ein anderes Gottesbild. Für mich ist das Gottesbild die Liebe. Gott ist doch die Liebe. Und dass die Liebe beten lehrt und nicht die Not. Und dass ich dann wirklich mich auf die Liebe Gottes konzentriere. Und das ist doch die Herz-Jesu-Verehrung. Das Herz steht doch für die Liebe. Das Herz steht doch für die Liebe. Und was steckt dahinter, hinter dem Herzen Jesu? Die Herz-Jesu-Verehrung, wenn man das historisch anschaut, dann geht das nicht nur zurück auf Schwester Maria Margareta Alacock, sondern es geht noch viel weiter zurück, bis sogar zu den deutschen Mystikern, eben Meister Eckhart. Und dass diese Herz-Jesu-Verehrung, nämlich die Liebe Gottes, eben schon Gegenwart war von Betrachtung, beziehungsweise eigentlich schon immer das Leben. Wenn man von Johannes, dem Evangelisten, hört, wie er sich an die Seite des Heilandes legte, das ist doch die Liebe des Herzens Jesu. Und es geht ja nicht da um ein Organ des Menschen, sondern es geht ja wirklich um die Dreifaltigkeit selbst, wie es uns Johannes Paul II. Sagt. Der universale Sitz der Gemeinschaft mit Gott Vater, der Sitz des Heiligen Geistes. Nein, das ist das Herz Jesu. Und was ich gerne möchte, ist, dass wir heute einmal spüren, was dahinter steckt. Dass das wirklich der Weg ist, dass die Herz-Jesu-Verehrung, die Weihe an das Herz-Jesu, das Selbstverständlichste ist, das Natürlichste von der Welt, das wir eigentlich ununterbrochen einüben, so wie das Atemholen der Seele. Und das möchte ich Ihnen erklären. Wenn wir anfangen von der Menschwerdung Jesu, von der Menschwerdung Gottes, dass wir dann schauen, dieses Warum ist Gott Mensch geworden? Immer haben wir im Kopf den Gedanken, Gott ist Mensch geworden, um uns zu erlösen. Es ist noch mehr. Im Katechismus, im Weltkatechismus, 456, 57, 58, 59 und 60. Sie lassen sich in Ruhe mal anschauen und das verkosten, dieses, warum Gott wirklich Mensch geworden ist. Da steht wirklich die Frage, warum ist das Wort Fleisch geworden? Gott, der dreifaltige Gott, der die Liebe ist, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, nicht drei Götter, ein Gott, aber in drei Personen. Er spricht sich aus. Er wollte Mensch werden. Und er wollte so Mensch werden, wie er Gott ist, bräutlich, hochzeitlich. Darum wurde Maria angesprochen, wurde angefragt. Wie sagt Vater Benedikt das am 14. Mai 2009 in Nazareth? Mit außerordentlicher Feinfühligkeit hat der Engel Gabriel Maria gefragt, bist du bereit? Und sozusagen zitiert dann den heiligen Bernhard und sozusagen hat der Himmel die Luft angehalten, ob der Antwort, die Maria geben würde, ja oder nein. Und dann geschah ja die Menschwerdung. Sie hat ja gesagt. Und da steht dann im K3, für uns Menschen ist er vom Himmel gekommen. Da steht, für uns, dass wir im Glaubensbekenntnis beten, großen Credo, im Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen. Hat Fleisch angenommen, eben für uns Menschen. Er wollte Mensch werden, er wollte uns einverleiben in sein Innenleben, in sein Gottesleben, in sein Einssein mit dem Vater. Vater Benedikt sagt das in Band 1. Was wollte Christus? Was hat er gebracht? Was wollte er auf der Welt? Und er gibt ganz klar, souverän und kurz und eindeutig die Antwort, Gott. Gott. Er wollte uns in das Innenleben Gottes hineinführen und hineinnehmen. In 4,57 heißt es, das Wort ist Fleisch geworden, um uns mit Gott zu versöhnen und uns so zu retten. Na klar, Christus wusste das. Er wusste, dass er den Kelch trinken wird. Er wusste es. Denn wenn, um es einfach beim Namen zu nennen, wenn Adam und Eva, die eben halt in dieser Stande der Gnade waren, nicht gesündigt hätten, so hat das Pater Eugen mal so schön erklärt, ja, meinst du denn, wenn die ganzen Millionen, Milliarden Menschen, die danach kommen, hätten alle der Versuchung widerstanden? Alle hätten dann gesagt, ja, das hat Papa nicht gemacht, dann mache ich das auch nicht. Das hat Opa nicht gemacht und Uropa auch nicht und Mama und Oma auch nicht, also mache ich das auch nicht. Das heißt praktisch, da wo die Liebe ist, die eben dem anderen die Freiheit gibt, zur Liebe Ja zu sagen oder auch Nein zur Liebe zu sagen, dann ist doch klar, dass die Liebe damit rechnet, dass einer im Laufe der Jahrtausende sagt, ich will aber jetzt von der Frucht des Baumes der Erkenntnis pflücken. Und dann wären wir bei derselben Situation. Das heißt, Gott hat wirklich, man könnte menschlich formuliert sagen, er hat damit gerechnet. Er wusste, was auf ihn zukommt. Ja, und wenn dann eben diese Empörung immer kommt, ja, wie kann Gott das zulassen, so einen grausamen Tod von Jesus Christus? Nein, wie sagt das Vater Benedikt auf der 256er Stelle? Er sagt, nun wird aber nicht etwa durch einen grausamen Gott Unendliches verlangt. Es ist genau umgekehrt. Gott selbst richtet sich als Ort der Versöhnung auf und nimmt das Leid in seinem Sohn auf sich. Gott selbst schenkt seine unendliche Reinheit in die Welt hinein. Gott selbst trinkt den Kelch alles Schrecklichen aus und stellt so das Recht wieder her durch die Größe seiner Liebe, die im Leid das Dunkle verwandelt. Er selbst tut es, meine Lieben. Und das ist, was ich mir wünsche, dass wir dem nachspüren. Aus Liebe ist er Mensch geworden. Und er wusste eben aus Liebe, dass er die ganze Boshaftigkeit und die ganze Sünde der Welt in sich aufnehmen würde und auch aufnehmen will. Und darum sagt man, er ist gekommen, um uns zu retten. Er wollte mit uns eins sein. Und die Rettung, und das zeigte sich in dieser Hingabe bis zum Kreuz. Denn 4,58, dann heißt es, das Wort ist Fleisch geworden, damit wir so die Liebe Gottes erkennen. Die Liebe, und dann zitiert er der K3, die 1. Johannes 4,9 Stelle, die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Er wollte mit uns eins sein, er will mit uns leben. Dass wir so die Liebe Gottes erkennen. Und die 4,59er Stelle, das Wort ist Fleisch geworden, um für uns Vorbild der Heiligkeit zu sein. Da wird es schon richtig konkret für uns. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und auf dem Berg der Verklärung gebietet der Vater, hört auf ihn. Jesus ist ja das Inbild der Seligpreisungen und die Norm des neuen Gesetzes. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Diese Liebe verlangt in seiner Nachfolge, sich selbst hinzugeben. Und dann die 460er Stelle, ich komme da gleich noch drauf zurück, die 460er Stelle, das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. Das ist die berühmte 2. Petrus 1,4 Stelle. Dazu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und an Kindesstatt angenommen zum Sohn Gottes werde. Meine Lieben, spüren Sie das? Das wollte Gott. Darum ist er Mensch geworden. Dazu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und an Kindesstatt angenommen zum Sohn Gottes werde. Das Wort Gottes wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner göttlichen Natur geben wollte. Nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen göttlich zu machen. Das steht im Katechismus, mein Lieben, Nummer 460. Und dann möchte ich gerne, dass wir wirklich spüren, was im Innenleben, im Herzen von Jesus war. Nämlich dieses liebt einander so, wie ich euch geliebt habe, was da, wie das konkret auch aussieht und lebbar ist. Und dann wieder unser Johannes Paul, er sagt in seinem Wort, also in seiner Ansprache, nämlich anlässlich des Jahrestages der Weihe der Menschheit an das Heiligste Herz Jesu, sagt er, die Betrachtung des Herzens Jesu in der Eucharistie wird die Gläubigen dazu anspornen, in diesem Herzen nach dem unerschöpflichen Geheimnis des Priestertums Christi und der Kirche zu suchen. In Gemeinschaft mit ihren Brüdern und Schwestern können sie so die spirituelle Sanftheit der Liebe an ihrer Quelle selbst kosten. Es wird jedem Menschen geholfen, die eigene Taufe neu zu entdecken, damit er sich ihrer apostolischen Dimension, die in der Verbreitung der Liebe und in der Evangelisierungssendung gelebt werden muss, besser bewusst wird. Meine Lieben, dieses Herz Jesu zu sehen als sein Priestertum, das Priestertum Christi und der Kirche, dieses Geheimnis und dann darin die eigene Taufe zu entdecken, das passt auch so schön gerade heute am Fest der Taufe des Herrn. Denn wenn ich überlege, wenn das fragt der Pater Eugen so schön in seinem Büchlein, wenn wir Christus wären, wenn wir vor der Aufgabe stünden, die Christus hatte, nämlich als Priester und Mittler diese Aufgabe, diese Sendung zu übernehmen, was würden wir tun? Und er schreibt dann da so schön, sinngemäß, schreibt dann so schön, ja, wir würden bestimmt in das und das planen und das uns vornehmen und das vorbereiten, würden ja bestimmt keine 30 Jahre warten und im Verborgenen von Nazareth bleiben und nur die 3 Jahre arbeiten. Und dann fragt er sich, warum hat er das denn getan? Der wusste das doch. Der wusste doch, dass er Priester war, dass er Mittler war, dass er eben diese Aufgabe hatte. Und er sagt dann, er erklärt es da so liebevoll, dass eben dieses, was Jesus getan hat im Verborgenen, er eigentlich schon immer das im Blick hatte, was auch sein Ziel war, das Priestersein, das Mittlersein. Und was ist das? Nämlich diese Einheit mit dem Vater, das Leben im Herzen des Vaters. Und da, meine Lieben, hilft Vater Benedikt wieder so schön, um das klarzumachen, wie das im Herzen aussieht. Nämlich, das ist die berühmte 3,28er Stelle aus dem Band 1 vom Vater Benedikt, wo er sagt, Jesus ist nie allein, sondern immer im sich empfangen und zurückgeben an den Vater. Das heißt, Jesus atmete immer mit dem Vater, als Gott und auch als Mensch. Ganz wichtig, Jesus Christus in seiner Gottheit und in seiner Menschheit. In seiner Gottheit können wir uns das leicht vorstellen. Eben, er ist ja das Wort des Vaters als ewiger Gott. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahrer Gott. Aber in diesem Geheimnis der sogenannten hypostatischen Union, dass eben Jesus als Menschensohn auch mit seiner Seele eben genau das einübt, dass er mit seiner Seele in der Liebe ist, im Vater ist. Und das ist bei ihm außergewöhnlich. Das nennt man eben Visio Beatifica. Er war mit seiner Seele in der Anschauung des Vaters. Und in einem Konzil wurde ganz klar nochmal bestätigt, hat Jesus 2 Willen oder doch nur einen? Nein, er hat 2 Willen. Den Menschenwillen als wahrer Mensch und den Gotteswillen als wahrer Gott. Aber die beiden waren 1. Und doch hat er 2. Sonst können wir nämlich nicht sagen, er war wahrer Mensch. So in diesem Menschsein, da eben halt in diesem Priestersein, in dieser Aufgabe, die Welt zu erlösen, das hat er nämlich in seinem Herzen ganz tief immer schon gemacht, nämlich dieses sich empfangen und zurückgeben an den Vater, dieses atmen, könnte man sagen. Er hat sich immer vom Vater empfangen und dann zurückgegeben. Und das zeigt sich dann, für mich jedenfalls, im Band 2, Seite 55, wie nämlich dann der Vater Benedikt über die Erlösung Christi am Kreuz spricht. Er sagt da, in seiner Hingabe am Kreuz legt Jesus gleichsam alle Schuld der Welt in die Liebe Gottes hinein und löst sie darin auf. Spüren Sie? Das ist genau das, dieses sich empfangen und zurückgeben. Er hat als Kind das schon eingeübt, diese sich fallen lassen in die Liebe des Vaters. Den Vater sich zurückgegeben, im Sinne von Vater, ich liebe dich. Er hat den Vater gespürt, auch als Kind. Und er hat genau in diesem Austausch, da hat er sich immer reinfallen lassen, immer. Als Jugendlicher, in der Arbeit, beim Vater Josef, in der Werkstatt. Und was er alles getan hat, als Mensch, in seinem Menschen heranwachsen. Und dann von 20 bis 30 in dieser Zeit, dass das immer weiter gereift ist und immer weiter. Und dann in der Öffentlichkeit, was hat er gemacht? Nach der Taufe am Jordan heute, dann ist er 40 Tage in die Wüste. Der ist nicht direkt los. Man könnte doch meinen, er ist doch dann direkt los und macht dann wundervollbringend, zieht er durch die Städte. Nein, der Vater zieht ihn in die Einsamkeit, wieder in diese Liebe, in das Herz des Vaters, dieses beim Vater sein, nämlich dass der Vater sichtbar wird, dass er uns genau damit zeigen will, es geht darum, dass wir uns in die Liebe reinfallen lassen sollen, dass wir den Vater kennenlernen sollen, dass wir in ihm sein wollen, ihn wollen. Und dass dann neben der Höhepunkt, die Vollendung, bis eben am Kreuz, wo er sein Leben freiwillig gibt, er ist nicht ans Kreuz gegangen, weil Judas ihn verraten, weil Petrus ihn verleugnet, weil Pilatus ihn verurteilt, weil die Soldaten ihn angenagelt haben, nein. Ich gebe mein Leben hin und ich nehme es, ganz souverän, weil er ja Gott ist. Und er hat es da vollendet und er hat es da gezeigt. Und da am Kreuz, da ist eben praktisch das die höchstmöglichste Sichtbarmachung des Wesens des Vaters, nämlich der Hingabe. Gibt es eine Macht, die das Böse besiegt? So fragt der Vater Benedikt und zitiert dabei Johannes Paul. Gibt es diese Macht, die das Böse besiegt? Ja, sagt er, es ist die göttliche Barmherzigkeit. Die Macht, die dem Bösen eine Grenze setzt, ist die göttliche Barmherzigkeit. Das Lamm ist stärker als der Drache. Die Grenze, die der Gewalt des Bösen gesetzt ist, die Macht, die es endgültig besiegt ist, so sagt er, das Leiden Gottes, das Leiden des Menschensohnes am Kreuz. Es ist das Leiden, welches das Böse mit der Flamme der Liebe verbrennt und aufzehrt. Mein Lieben, um diesen Begriff zu erklären, nehme ich immer den Vergleich mit der Mutter, die in Hoffnung ist. Denn Barmherzigkeit kommt ja aus dem Wort Rachamim, Mutterschoß. Und wenn eine Mutter in Hoffnung ist und das Kind gegen den Bauch der Mama tritt, tut es der Mama ja weh. Aber die Mama sagt beim dritten Mal nicht, Kind, wenn du das noch einmal tust, dann bist du draußen. Sondern sie trägt das Kind und auch diesen Schmerz. Und das ist Christus. Das ist der hohe Priester. Und quasi am Kreuz ist dieser Rachamim, dieses Erbarmen Gottes, dieses göttliche Herz quasi, man könnte sagen, um bei dem Schoß zu bleiben, auf links gedreht. Dass quasi alle Schuld der Welt sich an ihm austobt. Wieder anders formuliert, erhüllt quasi damit die ganze Schuld der Welt mit ein und löst sie in der Liebe des Vaters auf. Er trägt sie in die Liebe des Vaters hinein. Und das ist das. Es ist das Leiden, welches das Böse mit der Flamme der Liebe verbrennt und aufzehrt. Und das der Satz davor, die Grenze, die der Gewalt des Bösen gesetzt ist, die Macht, die es endgültig besiegt, ist, so sagt er, das Leiden Christi, das Leiden des Gottessohnes am Kreuz. Meine Lieben, und das ist das Herz Jesu. Und wo hat er das her? Er ist der, der sich immer vom Vater empfängt und zurückgibt. Also sehe ich den Vater. Christus gibt sein Leiden als Menschensohn, sein ganzes Blut, seinen Schmerz. und legt es hinein in die Liebe Gottes. Und dann dieser zweite Satz, hinzutreten zum Kreuz. In Gemeinschaft treten mit Christus bedeutet das Eintreten in den Raum der Verwandlung und Entsühnung. Und das geschieht, wenn wir uns jetzt dem Herzen Jesu weihen. Das heißt, wenn wir sagen, Jesus, hier sind auch meine Sünden, hier ist mein Schmerz, unsere Schuld, hier ist meine Schuld, dann lege ich mich hinein in diese Liebe des göttlichen Herzens. Da lege ich mich quasi, mache ich quasi genau das, was Christus macht, mich in den Vater hineinbringen. Und nicht nur meine Sünden, sondern mich selbst. Und das ist so wichtig, mich ganz hineinbringen, dass ich quasi dasselbe einübe. Die Voraussetzung, beziehungsweise den, man könnte sagen, den, die Möglichkeit, dass ich das tun kann, ist einfach aus der Liebe heraus. Und dass ich durch die Taufe selber hineingenommen bin in dieses Gottesleben hinein, nämlich, dass ich ja Anteil habe an der göttlichen Natur, 2 Petrus 1,4. Dass ich ja eine Neuschöpfung bin, 2 Korinther 5,17. Ich bin ja da drin, ich bin ja im Vater. Ich bin ja aufgestiegen zum Vater, nämlich alles schon auf dieser Welt, aber in meiner Seele bin ich dann in dieser Liebe. Und dann komme ich genau in dieser Haltung der Weihe. Dass ich nämlich sage, so Vater, ich bringe dir meine Schuld und ich bitte dich um Verzeihung. Und dass ich zu ihm gehe, wie eben zu dem, den ich lieb habe und der mich lieb hat. Dass ich zu ihm gehe, wie kleine Therese es uns sagt, es uns lehrt, die Kirchenlehrerin, die Therese von Lisieux. Die sagt, 2 Kinder sind zu Hause, Mama und Papa sind weg und auf einmal kommt Papa nach Hause, unerwartet. Steht in der Tür und was machen die Kinder? Das eine Kind bekommt Angst, hat Angst vor der Strafe und versteckt sich sofort hinter dem Sofa. Und das andere Kind läuft dem Papa entgegen, denn es liebt den Papa, springt ihm auf den Arm und sagt, Papa, guck mal, ich habe alles durcheinander gemacht und jetzt bestrafe mich mit deinem Kuss. Meine Lieben, ahnen Sie, dass ich dann wirklich dann genau diese Haltung einnehme. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und dass ich dann genau das tue, was Christus tut, nämlich seine Verbindung mit dem Vater leben. Wie er sich dem Vater immer zurückschenkt, er und das schon immer im Verborgenen gemacht hat, im Bewusstsein, er ist der Priester, er ist der Mittler, dass ich genau das eben auch tue. Wie sagt Johannes Paul in seinem Schreiben? Die Betrachtung des Herzens Jesu in der Eucharistie wird die Gläubigen dazu anspornen, in diesem Herzen nach dem unerschöpflichen Geheimnis des Priestertums Christi und der Kirche zu suchen. In Gemeinschaft mit ihren Brüdern und Schwestern können sie so die spirituelle Sanftheit der Liebe an ihrer Quelle selbst kosten. Es wird jedem Menschen geholfen, die eigene Taufe neu zu entdecken. Wenn ich in diese Haltung, diese priesterliche Haltung Jesu hineingehe, und dann komme ich auch tatsächlich in diese Weite, in diese Geschmeidigkeit, in diese Entsühnung. Hinzutreten zum Kreuz, in Gemeinschaft treten mit Christus bedeutet eintreten in den Raum der Verwandlung und Entsühnung. Dann werden meine Sünden wirklich gesühnt, wenn ich sie mit ihm, wenn ich mit meinen Sünden zu ihm komme und ihn berühre. Damit werden meine Sünden überwunden. Und ich werde dadurch verwandelt, weil ich mich nämlich ganz der Liebe hingebe. Aus der Liebe. Nicht aus einem Mechanismus, ich bringe sie ihm wie in einen Briefkasten hinein, sondern ihm, Christus. Und wenn ich sie ihm berühre, wenn ich an ihn richtig drangehe, dann passiert dieses, was ich eben zitiert habe an der 256er Stelle, Band 2, eben weiter oben, da heißt es, in dieser Berührung wird wirklich der Schmutz der Welt aufgesogen, aufgehoben, umgewandelt im Schmerz der unendlichen Liebe. Weil im Menschen Jesus das unendlich Gute da ist, ist in der Weltgeschichte nun die Gegenkraft zu allem Bösen gegenwärtig und wirksam. Ist immer das Gute unendlich größer als die ganze noch so schreckliche Masse des Bösen. Meine Lieben, dass Christus, in dem wir getauft sind, einverleibt sind in seinen mystischen Leib. Und wenn er dann am Altar als Priester, als Lamm und als Opfer, also als Priester, als Opfer und als Altar, am Altar, sich dem Vater zurückgibt, nimmt er uns ja ganz mit. Und der Priester, der Priester, dann eben dann in persona Christi capitis, des Hauptes Christi das Opfer vollzieht, ist es aber dennoch das Opfer der Gläubigen in persona corporis. Und darum geht es, dass wir das spüren, dass wir der Leib Christi sind, dass wir eben organisch mit ihm verbunden sind, dass wir wirklich dann eben in dieser Hingabe Christi, der sich dem Vater zurückschenkt, dass wir es sind, die sich mit ihm zurückschenken. Das heißt, wenn wir dann jetzt alle Menschen, die uns am Herzen liegen, jetzt in die Liebe des Vaters hineintragen, erneuern wir die Weihe. Auch wenn wir die Weihe, den alten Text von vor 100 Jahren nehmen. Das macht nichts. Aber mit der Haltung, mit der wir jetzt hier sind und das jetzt spüren, dann geschieht es. Dann nehmen wir die Menschen, die uns lieb sind, und tragen sie in diese Liebe hinein. Und das kann doch gar nicht anders sein, als dass es nicht spürbar, dass es nicht ohne Wirkung ist. Das kann doch gar nicht sein. Denn Christus lebt doch auf dieser Welt, in uns. Wir sind doch in ihn einverleibt. Er atmet doch in uns und durch uns. Das heißt, das Werk der Erlösung geht ja quasi noch weiter. Wie sagt Paulus das? Ich ergänze an meinem Leibe, was an den Leiden Christi noch fehlt. Und das ist so wichtig, wenn wir das, was der Heilige Vater in Berlin gesagt hat, die Kirche als Fülle der Ergänzung, als Fülle und Ergänzung des Erlösers, wie Pius XII. Sie nannte, plenitudo et complementum redentoris. Das heißt praktisch, den Faktor Zeit, der ist es, dass wir meinen, Christus ist immer noch am Erlösen. Das Opfer, seine Erlösungstat, hat er vollzogen, na klar. Aber eben, er lebt doch auch heute noch auf dieser Welt, in dieser Welt. Und wenn wir ihm jetzt dieses Weihegebet beten, und praktisch Deutschland und alle, ganz Europa, Frankreich, was da jetzt gerade geschieht, und die ganzen Kriegsgebiete auf dieser Welt, dieses viele Unrecht, dass wir erschüttert sind und meinen, das kann doch nicht sein, dass das überall so ist. Das Böse wird besiegt, wie heißt es, die Grenze, die der Gewalt des Bösen gesetzt ist, die Macht, die es endgültig besiegt, ist, so sagt er, das Leiden Gottes. Das Leiden des Gottessohnes am Kreuz. Und so wollen wir, meine Lieben, dieses Weihgebet der Menschheit, des Heiligsten Herzens Jesu beten, was damals die Bischöfe gebetet haben und es den Menschen vorgelegt haben. Und das möchte ich am Ende dieses Beitrages auch tun. Mit Ihnen beten, diesen Text nehmen und ganz bewusst mit der Haltung, aus der Liebe heraus, alle Menschen, dass wir sie jetzt in Gedanken in unser Herz nehmen, in unsere Hand nehmen, und sie dann in diese Liebe Christi hineintragen, was ja die Liebe des Vaters ist, und dann mit Christus so alles in die Liebe des Vaters hineintragen, und dass so alle Menschen dieser Welt von dieser Glut berührt werden. Und lasst uns in der Haltung das Weihegebet beten und so wirklich an diesem historischen Tag heute diese Weihe, der Deutschlandweihe und die Weltweihe erneuern. Lasst uns beten. Süßester Jesu, Erlöser des Menschengeschlechtes, blicke gnädig auf uns, die wir in tiefer Demut uns vor deinem Altare niederwerfen. Dir gehören wir, dein wollen wir sein. Um aber noch fester mit dir verbunden sein zu können, siehe, weiht sich ein jeder von uns heute aus freien Stücken deinem heiligsten Herzen. Viele haben dich nie gekannt, viele haben deine Gebote verachtet und dich verschmäht. Erbarme dich ihrer aller, o gütigster Jesu, und ziehe alle an dein heiligstes Herz. Du, o Herr, sollst der König sein, nicht bloß über die Gläubigen, welche niemals von dir abgewichen sind, sondern auch über die verlorenen Söhne, welche dich verlassen haben. Bewirke, dass diese zum Vaterhause zurückeilen und nicht in Elend und Armut zugrunde gehen. Sei König über diejenigen, welche Irrlehren verführt haben oder welche Zwietracht trennt, und rufe sie zum Hort der Wahrheit und der Einheit des Glaubens zurück, damit bald ein Schafstall sei und ein Hirte. Sei endlich auch der König über diejenigen aller, welche immer noch im alten Aberglauben des Heidentums leben, und versage ihnen nicht die Befreiung aus der Finsternis und der Berufung zu deinem Eigentum im Licht des Reiches Gottes. Im Lichte und Reiche Gottes. Schenke, o Herr, deiner Kirche Freiheit, Ruhe und Sicherheit, Schenke allen Völkern Frieden und Ordnung und mache, dass von Pol zu Pol der eine Ruf ertöne, gelobt sei das göttliche Herz Jesu, durch welches uns das Heil geworden, ihm sei Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Und dazu, meine Lieben, da möchte ich Ihnen den Segen geben, dass Sie sich geborgen wissen, wirklich geborgen wissen dürfen in der Liebe des Herzens Jesu. Und das eigentlich nichts anderes ist als die Liebe des Vaters im Heiligen Geist. Und dass wir da immer bleiben wollen und dass wir da alle eins sind. Gott segne Sie auf die Fürsprache der Mutter Gottes, aller heiligen Engel und Heiligen, in der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Maria mit dem Kinde lieb.
Uns allen deinen Segen gib.
Amen.
Herzlichen Dank, Pfarrer May, für Ihren Vortrag 100 Jahre Herz Jesu Weihe Deutschlands. Verehrte Zuhörer, wenn Sie die Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden und einen CD-Mitschnitt bestellen. Es genügt hierzu ein Anruf am Werktag unter der Telefonnummer 08328 921 120. Ich wiederhole, 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte vor der genannten Nummer 0049 und dann 8328 921 120. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören und auch als Podcast herunterzuladen. Die Adresse www.horeb.org.